So Geschwister, wir haben heute drei Andachten. Die erste Andacht werde ich bringen. Und ich bitte euch dafür, eure Bibeln auszuschlagen, Hebräer 11, wenn wir heute thematisch uns anschauen. Und zwar lasst mich eine Frage vorab stellen. Wer trinkt von euch gerne Milch? Jeder, oder? Als Babys haben wir sie gebraucht, als Kleinkinder haben wir sie gemocht und heute noch mögen wir sie. Und nicht nur das. Wir trinken sie zum Kaffee, wir trinken sie zum Tee, wir zerlegen die Milch, wir machen daraus Sahne, verwenden das für Torten zum Kochen, wir machen Butter draus, wir machen Molke draus, wir machen Buttermilch draus. Käse, Hartkäse, Weichkäse, Frischkäse. Joghurt, genau. Und wir könnten aber nicht nur von diesen Milchprodukten leben. Das würde nicht funktionieren. Aber wir haben die Milch genommen, haben sie zerlegt und sie als Bestandteil genommen in unsere feste Speise. Und das wollen wir heute machen. Wir betrachten heute ein einfaches Thema in der Bibel, aber wir schauen uns das ein bisschen im Detail an und betrachten mal, was das Wort hier sagt. Das Thema ist Glaube. Was ist Glaube? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Aber mir war das irgendwie am Herzen, dass wir zusammen da betrachten, was das Wort dazu sagt und dass es nichts Mystisches ist. Es ist nichts, was man irgendwie bekommen muss in der Hinsicht oder so. Es ist, das Wort zeigt es wirklich in Hebräer 11 im Kontext ganz klar, was das ist. Ja. Und wir werden dann sehen, dass eigentlich die gesamte Welt so funktioniert. Jeder Mensch hat das. In Hebräer, wir werden jetzt wirklich nur drei Bibelverse hier lesen. In Hebräer 11, Vers 1, da heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So, der erste Punkt, Glaube, ist eine Überzeugung. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wo er kommen werde. Er hatte Vertrauen. Er musste vertrauen, um das zu tun. Er geht einfach hin, ohne zu wissen, wohin er kommt. Er vertraut dem Herrn. Also Glaube ist einerseits Überzeugung und es ist Vertrauen. Das kann man wirklich so zerlegen. Und man sieht das wirklich auch in Hebräer 11 durchgehend. Man sieht ständig das. Ja? Hebräer 11, Vers 10, der dritte Punkt. Denn, das ist wieder jetzt Abraham, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er wartete. Er hatte eine Erwartung. Geschwister, das ist Glaube. Überzeugung, Vertrauen und Erwartung. Es ist eigentlich so einfach. Und wenn wir jetzt betrachten, die ganze Welt funktioniert so. Es gibt keinen Menschen, der das nicht hat. Von Adam beginnend bis zum letzten Menschen, der leben wird. Es gibt niemanden, der das nicht hat. Ja, es kann Vertrauen zerstört sein. Es gibt Menschen, die geistig und körperlich misshandelt wurden. Das gibt es. Die können sehr schwer Vertrauen fassen. Aber wir kennen das ja auch aus dem Wort, wo es heißt, der Ackermann sät auf Hoffnung hin. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist eine Erwartung in die Zukunft. Er erwartet etwas. Er vertraut sogar. Und er ist überzeugt von gewissen Dingen. Nehmen wir an, ich muss um 8 Uhr an meinem Arbeitsort sein, ja, in der Firma. Und um 7.30 Uhr fährt die Straßenbahn. Und ich weiß, ich bin überzeugt davon, ich muss um 7.30 Uhr in die Straßenbahn, damit ich um 8 Uhr rechtzeitig ankomme. Also ich habe eine Überzeugung, das ist das Erste. Zweitens, ich habe Vertrauen. Wem vertraue ich? Ich vertraue Google Maps, die mir diese Angabe macht. Ich vertraue den Wiener Linien. Ich vertraue den Disponenten. Ich vertraue dem Fahrer, der diesen Tag kommen würde. Ich vertraue dem Stromnetz. Ich vertraue, dass selbst nicht mal ein Unfall da geschehen wird. Ja, es könnte passieren. Aber ich habe grundsätzlich Vertrauen. Ich spreche ein Vertrauen aus. Stellt euch vor, wenn das in der Welt alles schwanken würde, wenn wir nicht, ihm nicht vertrauen könnten. Das, wir sehen, das ist immer mehr so, ja, man kann Menschen nicht glauben heutzutage, das ist tatsächlich so, aber wir haben grundsätzlich Vertrauen. Und welche Erwartung habe ich? Ich habe die Erwartung, um 8 Uhr in der Arbeit zu sein. Ja? Nehmen wir einen Evolutionisten, der in der Wissenschaft tätig ist, der wirklich die Evolution untersucht und darin forscht. Welche Überzeugung hat er? Er hat vielleicht die Überzeugung, dass die Evolution richtig ist. Er ist überzeugt davon. Welches Vertrauen hat er? Er vertraut in erster Linie grundsätzlich der Wissenschaft mehr als Gott. Er vertraut Darwin, er vertraut den Wissenschaftlern, die bis dahin untersucht haben. Verstehen wir? Welche Erwartung hat er? Vielleicht hat er die Erwartung, dass man da mehr darin findet. Vielleicht hat er die Erwartung, in 50 Jahren werden wir so viel mehr wissen, wenn wir da noch detaillierter untersuchen können. Die gesamte Welt funktioniert so. Und da verstehen wir dann auch, dass, wisst ihr, es gibt diese Idee, die sagt, Glaube musste geschenkt werden vom Herrn. Es gibt diese Idee. Und diese Idee ist falsch, weil man nicht das Wort Glauben untersucht hat, vom Wort her. Was ist Glaube eigentlich? Nehmen wir Lukas 17, Vers 5. Im Kontext, oder ich lese einen Vers vorher, da sagt der Herr zu den Jüngern, und wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt, also der Bruder sündigt gegen den anderen, 7-mal am Tag gegen dich sündigt, ja, gegen dich sündigte und 7-mal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Jünger betrachten das und denken sich, unmöglich, das ist wie... Ja, stell dir das wirklich vor, ein Bruder sündigt gegen dich, wirklich, 7-mal. Und sagt, 7-mal vergeben. Und die denken sich, das ist unmöglich, ich kann das nicht. Was sagen sie zu ihm? Würden wir wahrscheinlich auch sagen. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Herr, gib uns mehr davon. Wir können das gar nicht. Was sagt der Herr? Sagt er jetzt, hier habt ihr, oder sagt er, später, zu Pfingsten, was sagt er? Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzel dich und verpflanze dich ins Meer und es würde euch gehorchen. Und er würde euch gehorchen. Es ist da. Wende es an. Nimm es einfach an, was ich dir sage. Es ist ganz einfach. Verstehen wir? Es ist nichts Mystisches. Die Frage ist nur jetzt, was ist der Unterschied zwischen dem, was wir denn glauben, und die Welt allgemein? Weil Glaube grundsätzlich in diesen drei Aspekten ist da. Ja. Der Unterschied ist der, wenn wir an den Herrn Jesus glauben. Und überhaupt, in Hebräer 11, Vers 1, ja, da heißt es ja, wir sind überzeugt. Dieses Wort kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. In 2. Timotheus 3, Vers 16, wo es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und dort heißt es, nützlich zur Überführung. Das heißt, das Wort kann man übersetzen als Überführung oder Überzeugung. Was ist passiert, als wir überzeugt wurden vom Wort Gottes? Wir wurden überführt. Ja. Und der Unterschied ist der, alle Menschen glauben und jetzt kommen wir, wir werden vom Herrn überführt. Und wir glauben das, wir nehmen das an. Was passiert? Der Herr ergreift uns sofort. Weil von uns aus werdet ihr schwach. Wir könnten gar nicht. Wir haben das Ausharren, weil der Herr uns ergriffen hat. Nicht, weil wir so fest sind. Und was tut er dann? Er greift uns, und was dann? Und wir sind, ja, ich vergleiche das immer mit Schafen, die so hinken und ein bisschen zerrissen wurden vom Wolf. Ja. So stelle ich mir das irgendwie vor, weil nur der Herr Jesus ist das perfekte und vollkommene Lamm. Ja. Er ist unser Hirte. Wir sind wirklich so eine Herde, die jeder zu seinem Makel irgendwo, ja, und jeder hat seine Fehler. Aber er greift uns. Und was tut er dann? Er ernährt uns. Er gibt Milch. Und was sagt er? Fasse Vertrauen. Fasse Vertrauen. Stärke deine Erwartung. Ja, ja, was ich sage, das erfülle ich auch. Und was passiert dann? Unser Glaube wird größer. Unser Glaube wird fester. Wir wachsen. Aber der Herr ernährt uns. Er gibt uns Milch, er gibt uns feste Speise. Ja. Und das ist der Unterschied, dass wir ergriffen wurden. Und dazu möchte ich in Johannes 10, 27 bis 30 vorlesen. Da heißt es: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir werden ergriffen und der Herr lässt nie wieder los. Wir werden stärker im Glauben und fester und wachsen. Er ernährt diesen Glauben, er ernährt uns. Und wir können dann wirklich Vertrauen fassen. Und überhaupt, oder? Ist es nicht so, dass wir grundlegend irgendwie dem Herrn misstrauen? Ja? Wir können nicht den ultimativen Gottes Beweis finden. Wir können Gott nicht beweisen, wissenschaftlich. Wir sagen, schau, da ist das so, schaut das aus. Können wir nicht. Warum nicht? Damit wir ihm vertrauen. Von Anfang an will der Herr, dass wir ihm vertrauen. Und das ist geschädigt worden auch durch die Sünde. Und ganz konkret können wir das festmachen, wenn jemand misshandelt wird. Die Sünde eines anderen macht jemanden kaputt. Ganz einfach. Und da möchte ich noch eine kurze Bibelstelle dazu lesen in Philipper 3, Vers 12. Da heißt es, Paulus spricht hier, denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedermann vertraut. Entschuldigung. Tut mir leid. 3 Vers 12, genau. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Der Herr hat uns ergriffen. Und was macht den Unterschied? Glaubensgehorsam. In dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, gehorchen wir dem, was der Herr uns sagt. Wir sind gehorsam dem Herrn gegenüber. Das ist der Unterschied. Und allgemein ist es ja so, oder? Die ganze Welt funktioniert so. Es gibt Überzeugungen, Erwartungen, aufgrund von dem handeln wir Menschen. Jeder arbeitet so. Ja? Wir genauso, wenn wir wirtschaften, wenn wir arbeiten, ja? Wenn wir auch Gewinn machen wollen, ja? Daran ist nichts Verwerfliches. Der Herr sagt, mach, arbeite, handle, tu, wofür ich dich geschaffen habe. Ja? Wir sollen natürlich kein Götzen haben. So funktioniert das. Und genauso ist es bei uns. Wenn wir eine Überzeugung haben vom Herrn, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir etwas von ihm erwarten, dann folgen wir auch nach. Und da sieht man dann, wie schwer das ist, weil die gesamte Welt spricht vom Glauben. Selbst unsere Verwandten, Bekannten, die sprechen vom Glauben, die sind Christen. Christen sprechen vom Glauben, Geschwister. Und das ist der Punkt. Daran können wir es festmachen. Ist Gehorsam da? Ist kein Gehorsam da? Wir können nicht letztendlich, also, dass wir das richtig verstehen, wir können nicht Richter spielen und sagen, du bist nicht bekehrt oder irgendwas, ja? Aber nach einer Zeit sollte sich das zeigen. Ansonsten ist da kein Leben aus Gott. Und genau das haben wir jetzt auch gelesen in Hebräer, in 11, Vers 10. Aber nehmen wir 11, Vers 9, den haben wir nicht gelesen, der ist dazwischen. Wir haben 11, Vers 8, da spricht er vom Vertrauen, 11, Vers 10 spricht von der Erwartung und 11, Vers 9 spricht von Gehorsam. Sagt er, 11, Vers 9, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben. Durch Glauben tat er das einfach. Und danach? Durch Glauben gehorchte Abraham. Durch Glauben gehorcht man. Man folgt dem Herrn nach. Und lasst mich eine letzte Frage stellen. Was war, ich musste mich mit der Frage vor ungefähr 2 Wochen beschäftigen. Was war zu jeder Zeit nötig, damit Menschen errettet werden? Glauben. Okay. An was?
Christus.
Ja. Man kann es in einem Satz zusammenfassen. Und dann hast du alle drin. Du hast von Adam alle drin, von Adam beginnend bis zum letzten Menschen. Der Glaube an das Wort Gottes. Und wenn ich sage, Glaube an das Wort Gottes, Glaube an das Wort Gottes, hier haben wir das Wort Gottes. Glaube an das Wort Gottes, dann meine ich, ich glaube an das Wort Gottes. Ich glaube an den Inhalt des Wortes Gottes. Ich tue, was das Wort mir sagt. Wer ist das Wort? Wir haben hier die Bibel, oder? Das ist das Wort. Der Herr Jesus ist das Wort. In 1. Mose 15 sagt der Herr zu Abraham, zu Abram war er noch damals, sagt er zu Abram, geh hinaus, zähle die Sterne. Wenn du sie zählst, kannst du so zahlreich möchte ich den Samen machen. Wo steht dort? Und Abram glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Punkt. Was hat er geglaubt? Das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes sagt, du musst umkehren, dann glaube ich das. Ja? Das ist eigentlich ganz einfach. Und wir sehen jetzt, viele Menschen reden von Glauben, aber tatsächlich ist da nicht biblischer Glaube vorhanden. Glaube, wirklich die Neugeburt ist nicht vorhanden. Weil man das wirklich am Glaubensgehorsam festmachen kann. Ja? An dem, was glaube ich. Ja? Und ja, ich hoffe, ich konnte einen Beitrag dazu leisten, einfach aufzuzeigen, dass Glaube nichts Mystisches ist. Es ist nicht, weil, überlegt euch einmal, wenn der Herr jemandem Glauben schenken würde, dann würde das bedeuten, dass er dem anderen Glauben nicht schenkt. Und automatisch habe ich ein verzerrtes Bild, oder? Zumindest ein bisschen verzerrt. Es ist da. Nur die Frage ist, an was glaube ich? Und Glaube bedeutet, ich bin auch glaubensgehorsam. Das bedeutet Glaube. Es ist nie theoretisch und einseitig. Es ist immer, ich nehme etwas an, was ich im Herzen habe, das übe ich aus. Ja. So, damit möchte ich schließen und bitte euch einfach, dass wir vielleicht kurz aufstehen und einfach das nächste Lied angehen. Bring eure Seelen dem Heiland dar. Kommt der Andi vor und bringt uns auch das Wort. Ja, liebe Geschwister, es ist mir eine Freude, euch heute eine Andacht zu bringen über die Seligpreisungen der Bergpredigt. Ich habe mich da vielleicht ein bisschen übernommen, weil das sehr viel Material für so eine kurze Zeit ist. Darum möchte ich auch gleich zur Sache kommen. Also wer mit aufschlagen will, Matthäus 5, bitte aufschlagen. Und da heißt es, ab Vers 1, als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Okay. Wir sehen, die Rede ist in erster Linie für die Jünger gedacht. Aber die Volksmenge war ja auch zugegen zu der Zeit und durfte mitlauschen. Daran erkennen wir, die Rede gilt zwar in erster Linie den Jüngern, aber sie wird ja auch gehalten, damit die, die nicht Jünger Jesu sind, gewonnen werden. Kommen wir zur ersten Seligpreisung. Da heißt es in Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wer sind die geistlich Armen? Die Frage kann man am besten beantworten, indem man fragt, wer sind die geistlich Reichen? Paulus hat den Korinthern die Worte geschrieben, ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Und zum Engel der Gemeinde in Laodicea sagte der Herr Jesus höchstpersönlich, du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. So beide Gemeinden hatten das Problem, dass sie reich waren in ihren eigenen Augen. Wer aber reich ist, braucht auch Gott nicht mehr. Wer gesättigt ist, der braucht auch keine weitere Sättigung durch Gott. Darum, nur der kann reich sein vor Gott, der geistlich arm ist. Und das bedeutet, seine eigene Hinfälligkeit, seine eigene Niedrigkeit und Abhängigkeit vom Herrn zu erkennen. Seine eigene Bedürftigkeit einzugestehen. Denn nur jemand, der eine solche Gesinnung hat, kann auch diese Worte von Paulus in Philipper 4, Vers 19 für sich in Anspruch nehmen. Wo es heißt, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. In Christus Jesus. Und diese Verheißung ist nur für Christen, für die, die geistlich arm sind. Kommen wir zur nächsten Seligpreisung, in Vers 4, Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind
die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und es geht hier um eine ganz bestimmte Trauer. Und zwar eine Trauer, wie sie auch schon Salomo beschrieben hat, in Prediger 7. Da sagt er, Kummer ist besser als Lachen. Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Es geht um Traurigkeit, die zur Reinheit führt, die zur Buße leitet. Und Paulus drückte das aus mit den Worten, die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Das heißt, dir gilt die Glückseligkeit, wenn du deine eigene Schwachheit und Sünde erkennst, du die Sünde bereust und dich darum bemühst, sie sein zu lassen. Wenn du das tust, dann sollst du jetzt schon getröstet werden, indem du vom Herrn aufgerichtet wirst, aber noch viel mehr getröstet werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dann sagt der Herr, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und das Wort, das hier für Land steht, kann sich auf das Land Israel beziehen, es kann aber auch die Erde, die ganze Erde damit gemeint sein. Und mit Fug und Recht kann man das auf das Erbe des tausendjährigen Reiches beziehen. Wie kannst du aber nun dieses Land oder die Erde erben? Du musst zu der Schar derer gehören, die hier bezeichnet wird als die Sanftmütigen. Ein Sanftmütiger steht im Gegensatz zu einem Gewalttätigen. Denn wir sehen, seit Jahrtausenden streitet man um das Ausweiten und Zerschlagen von Königreichen. Seitdem es Nationalstaaten gibt, streitet man um Grenzen. Aber wer hat die Verheißung, das Land oder die Erde zu erben? Nicht die, die es mit Gewalt an sich reißen wollen, sondern diejenigen, die sanftmütig sind. Die Gesinnung Jesu haben, wie er auch sagte, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, Vers 29. Dann spricht der Herr weiter in Vers 6. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Nach der Speisung der 5000, was hat der Herr da gesagt? Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Zum Herrn Jesus zu kommen, an den Herrn Jesus zu glauben, bedeutet auch, sein Herz auf die Gerechtigkeit Gottes zu richten, seine Sünde abzulegen und gegen sie bis aufs Blut zu kämpfen, sich reinigen zu lassen durch Jesu Blut jeden Tag und in der Gerechtigkeit Christi zu wandeln und schlussendlich sich nach dem Tag auszustrecken, an dem der Herr vollkommene Gerechtigkeit walten lassen wird. Deine Mühsal, wenn sie um Christi willen ist, ist nicht vergeblich, sondern sie wird reichlich belohnt werden. Du sollst gesättigt werden bei der Auferstehung der Gerechten. Gehen wir weiter. Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn du ein Christ bist, dann bedeutet das nichts Geringeres, als dass du durch die Barmherzigkeit Gottes wiedergeboren worden bist, zu einer lebendigen Hoffnung. Der Herr hat dir einen Neuanfang gegeben. Kann es da darum verwundern, dass der Herr nun verlangt, dass wir, die wir solche Barmherzigkeit erfahren haben, nun selber Barmherzigkeit üben? Nein, das kann es natürlich nicht. Mögen wir darauf bedacht sein, barmherzig zu sein gegeneinander. Und lasst uns es auch nicht als eine Selbstverständlichkeit sehen, dass der Herr so barmherzig ist, sondern mögen wir ihn doch nachahmen, liebe Geschwister. In den Versen 8 und 9 heißt es: Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wodurch zeichnen sich diejenigen aus, die Gott schauen und Söhne Gottes genannt werden? Dadurch, dass sie reinen Herzens sind und friedfertig. So heißt es auch in Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Friedfertigkeit. Und der Heiligung. Reinen Herzens sein, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Bedenken wir, der Herr Jesus hat uns, die wir an ihn glauben, gereinigt von Sünde und Ungerechtigkeit, hat uns mit Gott versöhnt und Frieden gemacht durch sein Kreuz. So lasst uns doch dieser Gesinnung nachahmen. Und dann heißt es, glückselig sind, die unter Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Wenn du deine eigene Gerechtigkeit fahren lässt und stattdessen nach Gottes Gerechtigkeit strebst, so wirst du mit Widerstand, mit Anfechtungen, ja sogar mit Verfolgung rechnen müssen. Aber glückselig bist du. Denn der Herr hat es vorhergesagt und er hat auch gesagt, der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Wer Christus nachfolgt, muss damit rechnen, wie Christus behandelt zu werden. Das soll uns nicht verwundern, liebe Geschwister. Und zu guter Letzt sagt der Herr, nachdem er all diese Worte gesprochen hat, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Liebe Geschwister, lieber Zuhörer, die Heilige Schrift überliefert uns zuverlässig, dass Jesus Christus, nachdem er für die Sünden gelitten hat, gestorben ist, auferstanden ist und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat und schon bald der Tag seiner Wiederkunft sein wird. In Offenbarung 22 heißt das. Da spricht der Herr, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so vergelten, wie sein Werk sein wird. Lasst uns auf den Lohn sehen, liebe Geschwister, welchen der Herr für uns bereitet hat. Und lasst uns Christus, dem Lamm Gottes, völlig nachfolgen, indem wir ihm gehorsam sind und uns ihm, der uns so reichlich gesegnet hat und segnet, hingeben mit allem, was wir haben. Paulus schrieb in Römer 14, Verse 17 bis 18, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Sicherlich hatte Paulus hier die Seligpreisungen der Bergpredigt im Sinn, als er die schrieb. Denn von Gerechtigkeit hörten wir in der vierten Seligpreisung, von Frieden in der siebten Seligpreisung und über Freude im Rahmen der letzten Seligpreisung. Glückselig, Gott wohlgefällig und geschätzt von den Menschen bist du, wenn du dieser Worte gedenkst und dich bemühst, sie zu tun. Der Herr sei mit dir und helfe dir, so zu leben, wie es des Evangeliums würdig ist. Und der Herr stehe uns bei und sei uns gnädig, dass wir Tag für Tag füreinander da sind und einander anspornen auf diesen Weg hin zum Tag der Ewigkeit. Amen.
Amen, Amen. Ja, liebe Geschwister, lasst uns zusammen aufstehen. Ein Lied, das sagt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchbringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in den Herrn.
Wenn Friede mit Gott meine Seele durchbringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt,
meine Seele lobpreiset dem
Ich habe diese Lieder nicht ausgesucht, aber wenn wir geschaut haben, haben wir so viel über Frieden gesungen. Wir haben uns so viel über, dass wir in Jesus Frieden haben. Als Pastor Sven mich angekündigt hat, dass ich auch ein Andacht bringen vor die Gemeinde darf und wenn ich kann. Ich habe sofort gedacht, es ist ein bisschen für mich schwierig, weil ja wegen meiner Sprache und so. Aber liebe Geschwister, wenn ich Fehler mache, verzeihen Sie mir. Ich weiß es nicht, wie war eure Woche, vorige Woche. Aber persönlich für mich, für ja, in unser Business sozusagen, wir haben so viele Prüfungen, schlechte Nachrichten bekommen und ja, wie meine Frau eigentlich ganz am Anfang der Woche hat mir gesagt, ich glaube, das ist eine Hiobswoche für uns. Ich habe für diese Sonntag eigentlich für einen anderen Text gedacht, aber dann am Wochenende habe ich gesagt, Herr, ja, wir leben so viele Stürme in dieses Leben, wir haben so viele Anfechtungen und alles, wo finden wir Ruhe? Wir finden Ruhe an dich. Und sofort ist meine Gedanken an Markus 4, wo an diese Situation, an diesen Vorfall, ein lebender Jünger des Herrn Jesus, als sie mit Herrn Jesus in einem Boot auf die See Genezareth fahren und plötzlich ein Sturm losbricht. Die Jünger erschrecken und bitten Herr Jesus um Hilfe. Jesus steht auf und stoppt den Sturm mit einem Wort. Aber lass uns zusammen das Wort von Markus, Evangelium nach Markus 4, 35 bis 41 lesen zusammen. Ein wunderschönes Wort, der sagt, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er dann in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu fühlen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl den Wind und sprach zu See, schweig, werde still. Da legte sie der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so fürchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch den Wind und der See ihm gehorsam sind? Amen. Lasst uns denken, wie und überlegen, wie genau das war. Es war ein Abend eigentlich, nach einem Tag, wie viele andere vorher. Ein Tag mit vielen Menschen. Ja. Jesus hielt wieder einmal seine Rede, wie Andreas auch schon von Matthäus gelesen hat. Und Jesus hat auch Kranke geheilt und Besessenen die Freiheit geschenkt. Die Menschen werden verabschiedet und nach Hause geschickt. Jesus selbst ist so erschöpft, dass er gleich an Bord von der Müdigkeit übermannt wird. Zunächst möchte ich anmerken, dass der Herr Jesus, ja, Herr Jesus ist derjenige, der diesen Übergang auf die andere Seite einleitet. Und er sagt, und an jeden Tag, als Vers 35, und an jenen Tag, als er Abend geworden war, sprach Jesus zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Es ist nicht der Junge, die Initiative ergreifen und sagen, Herr, lasst uns überqueren durch Meer, lasst uns die Menge einfach loswerden und auf die andere Seite des Meeres gehen, sondern hier Jesus nimmt diese Initiative und möchte, dass er mit Jüngern auf die andere Seite des Meeres gehen. Warum sind die Jünger in ihren Schiffen Not geraten? Sicherlich nicht deshalb, weil sie nicht genug oder richtig geglaubt haben. Denn Jesus war an Bord. Dann hätte er auch nicht genug Glauben gehabt. Sie haben auch keinen Fehler gemacht, indem sie vielleicht zur falschen Zeit oder ohne göttliche Weisung auf das Meer gefahren wären. Der Jesus selbst hat ihnen gesagt, lasst uns hinüberfahren. Sie handelte also auf Jesu Wort hin, waren damit absolut ein göttliches Plan. Ein göttliches Plan und ein göttliches Willen. Und dennoch kam sie in diese schreckliche Situation. Eine Wahrheit finde ich hier, auch wenn wir auch wir im Glauben leben und im Plane Gottes sind, können wir in Schwierigkeiten kommen. Ja, die Kinder Gottes haben auch Schwierigkeiten, natürlich. Auch unser Lebensschiff kann von den Fallwinden des Lebens hin und her geworfen werden, dass es lebensbedrohlich erscheint und wir in Angst geraten. Das ist keine Schande. Jesus selbst hat uns gesagt, ja, in die Welt werden sie wirklich Angst haben, aber ich sage euch, sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Fahrt auf der See war eigentlich eine Routine für diese Männer, wie Johannes, Petrus, Jakobus, die waren Fischer. Die haben diesen Ort sehr gut gekannt. Und für diese Menschen war wirklich ein Arbeitsplatz. Die haben alles gekannt dort und waren sehr sicher, ja, dass die werden sicher auf die andere Seite des Meeres kommen. Aber doch dann, in dieser Nacht ist ein Sturm losgebrochen, ist ein Sturm gekommen. Und am Abend, nach einem Tag, wie viele andere vorher, höhere Wellen schlagen ans Boot. Das Boot läuft voll Wasser und droht zu sinken. Dieser Sturm lässt auch diese geübten Fische das Atmen gefrieren und sie werden von Angst gepackt. Alles, was sie vorher mit Jesus erlebten, was sie von ihm hörten, trägt jetzt nicht mehr. Nachdem der Sturm losbrach, die Ruhe ist dahin. Jetzt zählt nur noch der Sturm und wie sie das Boot und damit ihre Haut retten können. Das ist, wie, was wir Menschen machen. Wir versuchen sofort, uns zu retten. Irgendwann kommt dann der Moment, nachdem man alles versucht hat, alles was man weiß, unternommen hat, jede Möglichkeit durchgespielt hat und es jetzt feststellen müssen, dass wirklich nichts funktioniert. Nicht funktioniert. Dann kommt irgendwann ein Moment, früher oder später, wo der Sturm nicht nur das Boot bedroht mit Wellen, sondern anfängt an einem selbst zu toben. Das heißt, in so einer schrecklichen Situation, die waren bis jetzt wahrscheinlich nie in einer schrecklichen Situation, und in diesem Moment, Jesus schläft. Jesus schläft. Es gibt viele theologische Richtungen, die sagen, wenn du ein bekehrter Christ bist und richtig glaubst, wobei niemand zu sagen weiß, was richtig glauben bedeutet, dann bist du gesund, bist du reich, bist du glücklich und du hast keine Probleme. Das hört sehr fromm an, aber entspricht keineswegs der biblischen Gesamtaussage. Dann habt ihr nicht richtig genug geglaubt, wird ihnen gesagt. Wie sollte man an das Leid erklären, das viele Christen in anderen Ländern in der Verfolgung erlitten haben und noch immer erleiden? Unser Bibeltext von heute sagt uns dagegen etwas ganz anderes. Eher das Gegenteil. Das Text sagt, auch wenn Jesus an Bord ist, kann es Stürme geben, gefährliche Stürme, angsteinflößende Stürme. Nirgendwo in der Bibel verspricht uns Gott, dass wir im Leben des Glaubens keine Schwierigkeiten haben werden. Aber er verspricht uns, dass er bei uns ist. Wenn wir Schwierigkeiten haben, er hilft uns, diese Schwierigkeiten siegreich zu überstehen. Wir haben heute viel über die Glaubenszeugen gehört. Sascha hat uns so schön erzählt über Abraham. Es gibt auch viele dieser Menschen, diese große Glaubenszeugen, ja, wie Hiob zum Beispiel, der so viel Leid erdulden müsste. In die Bibel steht auch über Josef, der von seinen Brüdern als Sklave verkauft wird. Wir lesen über Daniel, kommt in die Löwengrube, alles glaubensstarke Gottesmänner. Und viele andere Männer und Frauen, die Heilsgeschichte kamen in Not und in Gefahr. Im Neuen Testament hören wir auch, auch über Petrus, der im Gefängnis war, ja, über Paulus. Paulus selbst schreibt, Satans schlägt mir mit Fäusten, sagt er. Und in unserer Generation, ich persönlich kenne auch viele Christen, die in kommunistische Gefängnisse gestorben sind. Und hier haben wir auch eine Antwort auf unsere Warum-Frage. Warum Not bei dem Kinder Gottes? Beim Hiob und Paulus wird das prinzipiell klargestellt. Satan, der Teufel, trachtet uns zu vernichten oder zumindest wenigstens unser Glaube an Jesus zu schaden. Gerade wer an göttlichem Plan lebt, muss mit Attacken des Teufels rechnen. Entscheidend ist nur, wie die Glaubende sich in der Not verhält. Zum Beispiel David, der spätere König von Israel, wurde 15 Jahre lang von König Saul verfolgt. Und dieser trachte ihm nach dem Leben. Aber gerade dieser David schreibt im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, mein Gott, bist bei mir. Das war die Lektion, welche die Jünger zu lernen hatten und sie sicher auch wie immer neu zu lernen haben, dass ein Schiff, auch unser Lebensschiff, in dem sich Jesus befindet, kann von Stürmen hin und her geworfen werden. Aber irgend wird es untergehen wird es nicht. Es ist bekannt, dass es in der See Genezareth viele Stürme gab. Ich war persönlich auch dort. Es ist wirklich so, dass kommen immer wieder solche Stürme und die Apostel haben das gewusst. Die Jünger Jesu haben das gekannt. Das kann jederzeit so ein Sturm kommen. Aber und die waren Berufsfischer, die waren Profis, ja, die können sehr gut schwimmen und navigieren. Aber in diesem Moment, dieser Sturm war ein besonderer Sturm. In diesem Moment, als sie die Verzweiflung gerieten, stellen sie in eine Situation dar, die einfach ihre Kräfte übersteigt. Der 38 sagt, und sie weckten ihn auf und sprach zu ihnen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Jesus liegt auf einem Kissen und schläft mitten im Sturm. Du kannst auch sagen, du lebst in einer Angst, du hast eine Angst in deinem Leben. Vielleicht nur Gott weiß, was in deinem Herz jetzt ist, was du für Ängste, für Stürme lebst. Und kann auch diese diese Frage kommen, Herr Jesus, kümmerst dich nicht, dass ich untergehe? Und so kann auch viele jetzt in die Ukraine fragen, Herr, du siehst nicht, was kümmerst du nicht, was wir, dass wir untergehen? Oder kann jemand, wie in unserer Situation, in unserer Familie war, wir haben plötzlich eine Nachricht bekommen, dass Papa Krebs hat und er wird noch 2-3 Monate leben. Was? Ja, ich habe mit ihm vorige Woche Fußball gespielt und jetzt wird nie wieder mit mir sein. Das kann nicht sein. Und ich habe auch diese Frage gestellt. Herr, kümmerst du dich nicht, dass wir untergehen? Und jeder von uns kann solche Fragen in sein Leben haben. Ja? Was nützt ich es, ihn in Boot zu haben, wenn der Sturm in meinem Leben rüttelt? Und er, Herr Jesus, schläft. Zumindest hat man diesen Eindruck. In größter Not gebetet, aber nichts änderte sich zum Besseren. Vielleicht kennen Sie solche Situationen. Kein Schrei, kein Gebet scheint zu helfen. Man kommt nicht wie vor Gott verlassen und vergessen vor. Schläft er und sieht nicht meine Not? Manchmal tobt der Sturm um uns herum und wir versuchen alles in unsere Haut zu retten und nicht umzugehen. Manchmal tobt der Sturm auch in uns und wir wissen nicht mehr aus noch ein Mitten in eine normale Alltagswoche bricht auch einmal der Sturm über uns herein. Der Sturm, der unser Leben bedroht, hat viele Gesichter. Und manchmal tobt der Sturm auch in uns selbst. Gedanken werden mächtig und nehmen uns gefangen. Sorgen, finanzielle oder gesundheitliche Art, raubt unser Schlaf. Und nicht selten bin ich erschüttert über meine eigene Schuld und meine eigene Sünde. Und wie geht es aus? Was geschieht, nachdem der Junge geschrien haben, während Jesus schläft? Vers 39 steht, und er stand auf, befahl den Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Jesus stillt den Sturm und gibt uns hier einen der größten Beweise seiner Allgewalt im Himmel und auf Erde. Jesus beweist sich hier als Herr über ein Gebiet, in dem wir Menschen vollkommen hilflos sind. Wir haben auch, wie gesagt, in unseren Familien gesehen, der Herr hat seine Pläne und er hilft uns. In so vielen Situationen können wir beweisen, dass er wirklich der Herr ist. Jesus gebietet den Sturm und er kehrt wieder Ruhe ein und Frieden breitet sich aus. Jesus zeigt seinen Jüngern, dass er der Herr ist. Auch der Herr über die Natur gewalten. Jesus ist auch der Herr über die Stürme unseres Lebens. Es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig werden könnte. Und als ich diesen Text gelesen habe, weißt ihr, ich habe etwas bemerkt. Eigentlich wir Gläubige, wir Kinder Gottes, wir haben dieses Vorrecht. Wir haben etwas, was die Ungläubigen nicht haben. Egal, der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen besteht darin, dass für die Gläubigen, selbst wenn sie durch Prüfungen gehen, der Herr Jesus immer im Boot ihres Lebens ist. Und sie haben jemand, an den sie sich wenden können, an Herr Jesus. Wir haben Herr Jesus, wir haben ihn. Und wir kommen in unsere Prüfungen, Probleme, Situationen, egal, Stürme, wir haben jemand, wir haben ihn, wir haben Hoffnung. Aber während der Ungläubige, obwohl sie sehr talentiert sind, wie einmal Philipp hat mir erzählt, jemand von seiner Klasse lernt nicht, aber ist wirklich ein Genie. Ja, es gibt, die sind Ungläubige, die talentiert sind, die Wissen haben, können sie sich viele Fälle durch ihre Tricks retten, aber wenn sie in ihr Leben in schwierige Situationen geraten, haben sie niemanden, wirklich niemanden an sie sich wenden können. Das ist eine große Freude für uns, liebe Geschwister. Und ja, die wichtigste Lektion für mich, und ich sage euch auch von diesem Text, ist das, die erstens, die Frage ist, wer ist der Herr Jesus? Was ist seine Autorität? Was ist seine göttliche Macht? Und die zweites, wie groß ist der Glaube der Jünger? Weil uns, wir haben schon früher über die Glaube gesprochen, weil unser Glaube oft an Prüfungen gemessen wird und in Umständen, die wir nicht wollen. Aber unser Glaube mitten im Sturm, wirklich mitten im Sturm, ist bewiesen, ob unser Glaube echt ist oder unser Glaube falsch ist. Und Petrus, der gerade in diesem Boot war, er schreibt in 1. Petrus 1, Vers 7. Er selbst schreibt, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, die Glaubensprobe ist teuer als Gold, das im Feuer geprüft wird. Und unser Glaube wird oft an ungünstigen Situationen, schwierigen Situationen im Leben geprüft und oder gemessen. Dann Vers 40 steht, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Diese Rückfrage Jesu an seine Jünger ist wirklich erstaunlich. Ja? Was hätten sie denn machen sollen? Wäre Jesus irgendwann von selbst aufwacht, hätte das Boot gar nicht untergehen können? Jesus, erinnern Sie sie an das, was sie doch eigentlich wissen müssten. Sie haben doch erlebt und erwarten, wer er ist und welche Macht er hat. Sie waren doch den ganzen Tag mit Jüngern unterwegs und sie haben ihn reden gehört. Sie haben die Heilungen miterlebt. Sie haben ihn erlebt und das ist das Entscheidende. Er selbst hat ihnen doch gesagt, er selbst, Jesus sagt, lasst uns auf die andere Seite hinübergehen. Bringt Jesus, ist die Frage, bringt Jesus uns nicht heil am anderen Ufer? Bringt Jesus uns nicht sicher durch diese Woche, die kommt? Bringt uns Jesus nicht durch dieses Jahr 2022? Weil jetzt sehen wir nur schlechte Nachrichten überall. Nun, alles ist schlecht. Gott sei Dank, wir haben sein Wort. Wir haben Jesus und der verspricht uns, dass er mit uns durch diese Stürme ist. Und doch, wir dürfen und können auf Jesus verlassen. Er ist, auf ihm dürfen wir verlassen. Er bringt uns durch, selbst wenn es stürmt, draußen stürmt, in unser Leben stürmt. Manchmal. Und diese 12 hätten keine Angst haben müssen, denn Jesus war an Bord. Sie waren nicht allein. Er hätte eingegriffen. Aber die Jünger vergaßen in der Qual des Sturms, dass Gott mit ihnen ist. Dass Gott mit ihnen ist und dass er Jesus retten können. Es gibt auch ein paar Versen, zum Beispiel ein Psalm, David schreibt, Psalm 10 zum Beispiel, das Verlangen den Elenden hast du, o Herr, gehört, du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr, um den Weisen Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Oder weiter, bei dem Herrn, schreibt auch David, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, fliehe wie ein Vögel auf die Berge? Oder weiter schreibt er in Psalm 13, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken an deinen Heil. Ich will den Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Es gibt so viele Stürme in unser Leben. Aber, liebe Geschwister, ich ermutige euch, lasst uns vor Jesus kommen, vor ihm ins Gebet kommen, ihm bitten, dass er uns Hilfe schenkt. Und Jesus sprach zu ihnen, lasst uns auf die andere Seite hinübergehen. Was möchte ich sagen, dass wenn der Herr etwas verspricht, dann tut er es. wenn Gott etwas sagt, tut es er es. 4. Mose habe ich auch gefunden, wo Gott selbst sagt, Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Und eigentlich, wir haben auch unsere Gemeindeleitvers 2022 aus Johannes. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Gott hat Verheißungen bezüglich unseres Lebens, unserer Situationen gesprochen. Er gibt Verheißungen in der Schrift. Und der Herr Jesus sagt zu den Jüngern, habt ihr immer noch kleinen Glaube? Und wenn wir durch verschiedene Probleme gehen, ist die beste Strategie, zur Gegenwart Gottes zu kommen. Matthäus 22,20, Jesus selbst sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis das Ende der Weltzeit. Und der letzte Vers 41 möchten wir auch anschließen. Markus 4,41. Und sie gerieten in große Furcht. Und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch den Wind auf den See ihm gehorsam sind? Was sehen wir hier? Die Jünger waren wirklich in Angst. Die haben Angst vor Welle, die haben Angst, dass die untergehen. Aber das Wort sagt, wenn Jesus alles gestillt hat, es war wirklich still. Plötzlich sagt das Wort, dass die haben noch eine größere Angst gehabt. Warum? Weil die haben jetzt die Augen nicht geöffnet und haben die endlich gesehen, dass hier ist Gott. Die haben nicht mit einem Mensch zu tun, die haben mit Gott zu tun, mit dem Schöpfer. Und die haben eine größere Angst. Und genau diese Furcht, diese Angst, ja, liebe Geschwister, möchte ich auch kurz sagen, dass ich glaube, in letzter Zeit fehlt uns Christen diese Furcht vor Gott, diese Angst vor Gott. Wir haben Angst von vielen Situationen, von Krankheiten, wenn man eine Kündigung von Arbeit bekommt, wenn man weiß ich nicht was, aber diese Furcht, diese Angst, göttliche Angst, fehlt manchmal bei uns. Lasst uns uns prüfen, dass diese Angst wir vor dem Herrn haben. Ja? Ich möchte kurz nur diese Wahrheiten zusammenfassen. Erst einmal, wir sollten Jesus an Bord nehmen, in dieser Woche, die kommende Woche, in unsere Familien, bei unserer Arbeit. Wir dürfen ihn in unsere Lebensboot einladen. Der zweite, Herr Jesus hat Autorität im Himmel und auf der Erde. Drittens, wenn der Herr etwas versprochen hat, erfüllt er es. Er hält sein Wort und erfüllt es. Und viertens, wir sollen immer diese, habe ich so genannt, heilige Furcht des Herrn vor Augen haben. Ja, Gott ist allmächtig, ist groß und er hört gerne die Gebete seiner Kinder. Und wenn dich die nächste Sturm des Lebens rüttelt und schüttelt und du meinst, umkommen zu müssen, dann bete zu diesem gewaltigen Gott. Vertrauen, Herrn Jesus. Dann kannst du erleben, was sein Wort verspricht. Psalm 50, David so schon sagt, 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Amen. Möge der Herr uns segnen, dass wir wirklich in alle Situationen